Manchmal ist es nicht leicht, den Namen des Herrn zu erheben, wenn man so aus der Tiefe, wie wir das gerade gesungen haben, kommt oder wenn man da gerade so sitzt, dann ist das manchmal nicht leicht, weil die Seele womöglich was ganz anderes spricht als Begeisterung und Freude und Jubel und dergleichen. Und dann ist das nicht leicht. Aber es ist trotzdem gut. Und es ist eigentlich ein Weg aus der Tiefe heraus. So haben wir das ja gerade auch gesungen, ne? Aus der Tiefe meines Herzens. Ja, nee, aus der Tiefe meines Herzens. So war der Text, genau. Das hat eine andere Bedeutung. Aber ich bin da gedanklich so bei gewesen, das ist nicht immer leicht, den Herrn so anzubeten. Und das passt so auch zu meiner Predigt, die ich für heute vorbereitet habe. Und so der Einstieg heute Morgen passte auch schon dazu. So für die, wie heißt das, zu beten. Und für John. John ist ja operiert worden, krank. Ne? Das ist eine schwere Zeit für ihn. Aber so, dass es nach meinem Dafürhalten nochmal einen Tag mehr. Vollkommen unvorbereitet. John hat gewusst, dass sein Rücken in Mitleidenschaft gezogen ist, ne? Und dass da mal irgendwann was gemacht werden kann. Und ich denke mal, das hat er auf sich zukommen sehen und konnte sich darauf vorbereiten. Der Weg ist von einem Moment zum anderen aus seinem Lebensweg rauskatapultiert worden durch einen schlimmen Unfall. Und mit den heftigsten Folgen. Er hat eine ganze Zeit im Koma gelegen. Er selber ist noch gar nicht so dabei, das wahrzunehmen. So richtig. Aber die Familie drumherum ist total betroffen. Und das ist eine Krise. Eine Krise. Mitten im Leben. Nicht erwartet. Kommt einfach so. Wie man das so schön sagt, aus heiterem Himmel. Und ich rede heute über Krisenzeiten. Weil ich das so beobachtet habe, dass das einfach mich selber habe jetzt eine Krise hinter mir. Ne? So Krisen sind ja auch nicht immer gleichgelagert. Schwere Krisen, leichtere Krisen, je nachdem, wie man das auch empfindet und erlebt. Ne? Das ist ganz persönlich auch, was eine Krise ist. Wenn du in den Duden schaust, was das so bedeutet, dann steht da, ja, das ist so der Höhepunkt oder der Wendepunkt einer schwierigen, komplizierten, herausfordernden Zeit. Und das, was ich heute so als Thema habe, Krise, da meine ich so das ganz Persönliche auch. Krisen können ja auch national sein oder wie auch immer. Und man ist mit betroffen. Aber ich meine jetzt so die persönliche Krise. Das Durchleben müssen einer ganz schweren Zeit hindurchgehen müssen. Entweder hat man es kommen sehen, oder, so wie ich das gerade geschildert habe, aus heiterem Himmel kommt es einfach, überfällt ein. Und das ist dann nicht leicht. Ich denke zum Beispiel so, ich habe ein Buch gelesen von den Samuel Koch, das ist ja nun auch ein Bruder von uns, ne? Der da im Fernsehen aufgetreten ist und irgendwie so eine Turnübung besonderer Art machen wollte, einen Sprung, und hat sich so sehr verletzt, dass er jetzt seit Jahren schon ab Genick abwärts sich nicht mehr bewegen kann. Ne? Was für eine Krise. Verändert das ganze Leben. Und das sind auch so Merkmale. Ne? So, wo kommt eine Krise her? Krisen gründen oft in Todesfällen oder in schweren Unfällen mit bedrohlichen gesundheitlichen Konsequenzen. Krisen können gründen in Jobverlust, in Wohnungsverlust. Krisen können gründen in Krankheit, Erschöpfung, Stress, dass ich einfach niedergedrückt werde und total am Boden bin. Und das Kennzeichen einer Krise ist eigentlich so, dass ich aus diesen geordneten Bahnen, in denen ich mich bewege, herausgeworfen werde. Der Lebensrhythmus. wird gestört. So das, was so, wie ich halt auf der Spur bin. Und plötzlich ist da entweder Stopp oder ich werde ganz rausgeworfen. Die Wege ändern sich. Und sie nehmen einen, solche Umstände nehmen einen voll in Beschlag. Ein Wesen einer Krise ist auch, dass ich dann irgendwo damit davon gefangen bin. Das bestimmt in dieser Zeit voll mein Leben, mein Herz, meine Seele. Mein Denken dreht sich darum. Sorgen und Ängste kommen. Das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ich falle. Ich habe keinen Halt mehr. Die Sicherheit ist weg. Oder ich stoße auch so an meine persönlichen Grenzen. Das erdrückt mich. Damit kann ich nicht mehr umgehen. Geht nicht. Ich bin am Boden. Eine Krise. Wie geht's weiter? Und wenn man in die Bibel schaut, gibt es da ja nun auch Beispiele, eigentlich sehr, sehr viele. Ne? So, ich denke an den Josef. Ja, Geschwisterkonflikt. 11 ganz tolle Brüder, die ihm sehr verbunden sind. Ihr wisst, dass es andersrum ist. Ne? So, die sich voll gegen ihn zusammenrotten, ihn töten wollen. Er ahnt nichts davon. Und dann landet er in dieser Zisterne, gefangen, verkauft, landet in Sklaverei. Aus den geordneten Bahnen im Familienclan als Lieblingssohn des Vaters, plötzlich ganz raus in ein fremdes Land, versklavt, später Gefängnis, Krise. Oder Hiob, das bekannteste Beispiel, ne? Einer der wohlhabendsten Männer zu seiner Zeit, gesegnet mit einer großen Familie, 7 Söhne, 3 Töchter, 7000 Schafe, 3000 Rinder, glaube ich, oder irgendwie sowas war es. So, also reich. Und dann Schritt für Schritt in kurzer Zeit alles weg. Alles. Kinder tot, Familie weg, Reichtum, Besitz, alles weg. Krise. Und dann denke ich an Hagar. Über die möchte ich jetzt gleich so ein bisschen sprechen. Hagar. Ihr wisst, wer Hagar ist. Ich sage es auch nochmal. Die ägyptische Magd im Hause Abrahams. So, und die wird zweimal in der Bibel, in dem ersten Buch Mose erwähnt. Kapitel 16 und Kapitel 21. Und für mich sind das beides so Situationen, die Krisencharakter haben. So, und die erste, Kapitel 16, also die Situation ist die, dass der verheißene Sohn nicht kommt. Und Sarah, die Frau, oder heißt sie da noch Sarai, die Frau Abrahams, hat dann die fixe Idee, Abraham, nimm meine Magd und vielleicht macht die dich ja zum Vater. Nein, sie sagt das anders. Sie sagt, ob ich vielleicht aus ihr erbaut werde. Also Sarai sagt, ihre Magd, ihre Leibeigene, tritt quasi als Leihmutter an ihre Stelle und das Kind, das geboren wird, wird ihr, Sarai, zugute geschrieben. Sie wird erbaut. Sie sagt, geh doch zu meiner Magd, sagt sie zu Abraham. Und Abraham macht das auch. Und da steht, dass Sarai, das ist im Kapitel 16, Vers 3, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nahm und sie gab ihm Abraham zur Frau. Das war eine Standesveränderung. Also ich finde das schon ziemlich krass, ne? Da ist eine ägyptische Frau, Hagar heißt die Fremde, die ist fremd, als Leibeigene und es wird voll über ihr Leben bestimmt. Du wirst Leihmutter. Willst du nicht? Tja, Pech gehabt. Du darfst zu Abraham gehen. Du musst empfangen. Da steht kein Wort davon, ob das der Hagar geschmeckt hat oder nicht. Sie war halt in diesem Gefüge drin und sie musste. Das hat sie sich dann auch noch gefallen lassen. Und dann wurde sie ja auch schwanger. Aber die Standesänderung war, sie wurde zur Frau Abrahams. Sie wurde seine Nebenfrau. Das war dann nicht mehr ganz ohne Bedeutung. Also irgendwo war da auch was Positives drin. Und dann bekam sie, also sie wurde also schwanger. Und hat sich dann ein Stück weit, ich sag mal, aufgeplustert. Ne? Hat sich gut dabei gefühlt und hat das Sarai spüren lassen. Und ihr kennt die Geschichte. Und Sarai war dann ziemlich sauer und hat sich bei Abraham beschwert. Und der hat dann zu ihr gesagt, sie, deine Magd, er spricht nicht von seiner Nebenfrau, deine Magd ist in deiner Gewalt. Also er betont, sie ist deine Magd, mach das, was du mit ihr tun willst. Und dann legt Sarai los und will sie demütigen. Das heißt, wir würden heute von Mobbing sprechen oder von Unterdrücking, von Schikane. Ich weiß nicht, alle diese Dinge, die kommen da so in meine Gedanken und es wird halt schwierig. Und ich kann das gut verstehen, rein menschlich, dass Hagar sich voll missbraucht fühlt und stocksauer ist und wütend ist. Sie ist schwanger, sie hat das getan, was man von ihr verlangt hat, ja, ohne so das Gefühl zu haben, Mann, ich bin ja auch ein Mensch, ne, oder so. Aber das war damals halt auch nicht so. Und dann haut sie ab. Sie flieht in die Wüste. Und Wüste ist für mich oft in der Bibel so ein Ort auch für Krise. So, da ist nichts. Da ist Trockenheit. Sie ist auf dem Weg Richtung Ägypten, wird so ausgelegt, weil dieser Ort, wo sie landet, dann an der Quelle am Weg nach Schur, das ist, viele sagen, Richtung Ägypten. Also sie wollte sehr wahrscheinlich in die Heimat zurück. Sie hatte da schon so ein bisschen irgendwie eine Vorstellung, was passieren könnte. Und sie war auch an einer Wasserquelle. Das heißt also, es ging ihr nicht ganz schlecht. Aber in dieser Fluchtsituation hat sie alles verlassen, was ihr an Sicherheit geboten war. So der Stamm, die Versorgung, das Zelt über dem Kopf, eine feste soziale Gemeinschaft, einen festen Platz, den sie da hatte. Und sie hat alles verlassen. Krise. Unüberlegt, aber selbst in diesem Moment herbeigeführt. Eine selbst herbeigeführte Krise durch ihre Entscheidung. Und da begegnet ihr Gott. Und spricht sie an, der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist eigentlich immer so, viele sagen, das ist Jesus. Ja, der Engel des Herrn, Jesus. Fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste. Er sprach zu ihr, Hagar, Magd Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie antwortete, ich fliehe vor meiner Herrin Sarai. Ich fand das ganz toll und das begegnet eigentlich so in diesen Geschichten, die ich gleich erzähle, kommt das immer wieder, dass vom Herrn die Frage kommt in dieser Krisensituation, wie bist du da reingekommen? Diese Frage nach der Selbstreflexion. Schau mal zurück, halt mal inne, wie bist du jetzt an diesen Punkt gekommen, dass es dir so geht, dass du hier in der Wüste sitzt? Wo kommst du her? Was ist passiert? Und wo willst du hin? Die erste Frage kann Sarai beantworten. Ich fliehe vor meiner Herrin. Und dann ist Schluss. Da kommt nichts. Ich habe keinen Plan. Ich habe in dieser Situation keine Orientierung. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe eigentlich keine Perspektive. Wo führt mich mein Weg hin? Und ich finde das so barmherzig von Gott, dass er ihr an dieser Stelle Rat gibt. Krise ist für mich auch immer ein Ort oder eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Hier ist die Hinwendung zu Hagar ausgehend von Gott. Er spricht sie an. Woher kommst du und woher willst du? Aber sie, das lesen wir dann im Folgenden, hat eine echte Gotteserkenntnis. Das steht dann da, der Herr, der mich sieht. Das hast du gerade in deinem Gebet gesagt. Ne? Das bleibt für sie zu guter Letzt stehen. In meiner Situation bin ich nicht alleine. Gott hatte ihr dann gesagt, ich will das jetzt nicht alles vorlesen, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Ismael nennen. Und er hat ihr aber auch gesagt, wie sie sich verhalten soll. Und das war nicht leicht. Er hat gesagt, gib deine Flucht auf. Kehre zurück zu dieser Herrin, die dich demütigen will, zu Sarai. Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Er verurteilt nicht, dass sie geflohen ist, dass sie menschlich so reagiert hat, aber er sagt letztendlich, ich habe einen Plan für dich, hier wird das und das geschehen und dazu ist es erforderlich, dass du in dieser Situation stehen bleibst und ausharrst, dich demütigst. In so einer Krise, in so einer Situation, keine schöne Antwort. Aber für mich hängt das so damit zusammen auch so, oder für mich heißt das, ja, es gibt Zeiten, die schwer sind, aus denen ich am liebsten entfliehen möchte. Manchmal tun wir das auch, wenn es uns wirklich schlecht geht und sagen, nee, mache ich nicht mehr. Und dann finde ich es so wertvoll, wenn Gott einem an der Seite steht und dieses Bewusstsein da ist, Gott ist da, Gott sieht mich und Gott gibt mir auch einen Rat. Hagar verschließt nicht ihr Herz vor diesem Rat. Hagar nimmt diesen Rat an und kehrt tatsächlich um. Und das ist für sie der Weg, ich sag mal, auf Gottes Weg, aber auch aus dieser selbstgewählten Krise heraus, zu sagen, ja, ich folge dem, was Gott mir gesagt hat. Ein Weg aus der Krise, aus der selbstgewählten Krise. Ich habe das mal selbst so erlebt mit diesem Wort. Das war keine heftige Krise. Das war im Beruf mit einer ehemaligen Vorgesetzten. Das war sehr, sehr stressig mit dieser Dame und ich hatte die Schnauze voll. Und wollte zu der damaligen Zeit schon, ich hau da ab, ich bewerbe mich. Und dann habe ich gebetet. Und dann kam das Wort, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Das war nicht schwer, das war nicht leicht, das war schwer. Aber es ging. Ja. So. Vielleicht ist es jetzt nicht so die Krise, wo man sagt, naja gut, das ging ja so richtig an die Substanz. Da ist eher so die zweite Geschichte, da ist schon so ein bisschen heftiger mit der Hagar. Weil die Geschichte geht ja weiter. Ne? Sie bekommt den Ismael, oder Ismael wird geboren, sie ist die leibliche Mutter und der Ismael ist Abrahams Sohn. Und dann vergehen 14 Jahre. Als das passierte, war Abraham 86 Jahre alt, als der Ismael geboren wurde. Und dann wird ja Sarah, die heißt dann später Sarah, die Sarai, die wird schwanger. Die Geschichte kennt ihr alle. Und sie gebiert dem Abraham einen Sohn, den Isaak. Und Abraham ist 100 Jahre alt und ist total glücklich. Und zu diesem Zeitpunkt ist der Ismael 14 Jahre alt. Und der junge Isaak, der wächst auf und wird entwöhnt. Und das war ein Anlass für den Abraham, eine Fete zu feiern. Und er hat groß gefeiert. wenn der entwöhnt worden ist, dann schätze ich mal, vielleicht so nach 2, 3 Jahren, ne, dann wird er 2, 3 Jahre alt gewesen sein und der Ismael, der war vielleicht 16, 17, vermute ich. Und er macht sich lustig über den Isaak, spottet über ihn. Und das kriegt die Mutter mit, die Sarah, und ist total stinkig und sagt zum Abraham, das geht so nicht. Ich möchte nicht, dass der Sohn meiner Magd mit meinem Sohn zusammen erbt. Mach mal was. Gut, und wenn ihr diese Stelle nachlest im Kapitel 21, dann seht ihr, das gefällt dem Abraham nicht. Denn dieser Sohn, der Magd, ist sein Sohn, sein Erstgeborener. Und da gab es also eine strenge Regel, das Erstgeburtsrecht, das hatte schon eine qualitativ große Bedeutung. Und jetzt kommt die Sarah mit dem Wunsch, schick die mal weg. Und er will das nicht. Aber Gott spricht zu ihm und sagt, tu alles, was dir deine Frau Sarah sagt. Ich habe einen Plan. Dem Ismael wird es gut gehen, dem will ich eine große Nachkommenschaft schenken für dich. Dein Name soll darin gesegnet sein. So spricht Gott in dieser Situation. Und dann handelt der Abraham am nächsten Morgen, steht er auf. Und ich muss schon sagen, das finde ich, wie gehen die mit dieser Frau um? Entschuldigung. Da stand Abraham früh am Morgen auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Jungen und schickte sie fort. Mach dich mal vom Acker. Da hast du ein bisschen Wasser, da hast du ein bisschen Brot. Geh. Wüste. Finde ich total hartherzig. Aber Gott hatte ihm gesagt, tu das, was deine Frau Sarah sagt. Eine gottgewollte Krise. Hagar muss in die Wüste. Das war nicht ihr Wille. Und sie geht in die Wüste mit ihrem Sohn Ismael und ist da total verloren. Findet kein Wasser, hat Durst und gibt auf, ist am Boden. Echte Krise. Ich lese das mal vor. Da zog sie hin und irrte in der Wüste bei Beersheba umher. Ziellos. Wohin geht's? Ich irre hier herum. Keine Orientierung. Also ein bisschen mehr Krise als das, was sie einige Jahre zuvor gemacht hat. Da ist sie ja selbst losgezogen. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Jungen unter einen Strauch, ging hin und setzte sich gegenüber von fern einem Bogenschuss weiß, denn sie sagte, ich kann das Sterben des Jungen nicht mit ansehen. Und sie setzte sich gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Und dann kommt wieder der Engel Gottes und sagt, ich habe die Stimme deines Sohnes gehört. Das finde ich auch so. Sie schreit zu Gott und er sagt, ich habe die Stimme deines Sohnes gehört. Ja, also irgendwie ist das alles so. Aber er begegnet ihr auch in dieser Krise und gibt ihr eine Verheißung und sagt ihr, was kommen würde und macht ihr Mut. Und wir lesen dann auch, dass er ihr die Augen öffnet, dass sie einen Wasserbrunnen sieht. Er sorgt für das, was sie für ihr Leben braucht. Wasser in dieser Wüste. Er gibt ihr, was sie braucht in dieser Krise. Er begegnet ihr und hilft ihr weiter. Und was ich hier so an dem, was er da sagt, was Gott zu ihr sagt, so bemerkenswert finde, ist, und das kommt also in einer anderen Geschichte gleich nochmal wieder, er sagt zu ihr, steh auf. Bleib nicht, ich übersetze das jetzt mal, bleib nicht in deiner Niedergeschlagenheit. Bleib nicht in deiner Verzweiflung. Bleib nicht in deiner Orientierungslosigkeit, in deinem Frust, in deiner Depression. Bleib da nicht. Wenn man in so einer Situation ist, dann möchte man gar nicht aufstehen. Manchmal ist man so geschlagen, dass man gar keine Kraft mehr hat zum Aufstehen innerlich, dass einem plötzlich alles egal wird. und sich vielleicht auch fragt, wie soll ich das weiterschaffen? Geht nicht. Entkräftigt. Aber Gott sagt, steh auf. Steh auf. Nimm den Jungen. Und dann macht er ihr Mut und gibt ihr diese Verheißung, wie es weitergeben würde. Er spricht in ihr Leben hinein und sagt, das ist der Weg. Steh auf und geh ihn. Hab Mut. Und das finde ich so bemerkenswert und so schön, dass sie einerseits zuerst sagt, das ist der Gott, der mich sieht in der ersten Krise, dieses Erleben hat und das dann wieder erlebt, dass er sie sieht und dass er ihr hilft, Halt gibt, sie versorgt, eine Perspektive gibt, ihr Mut zuspricht in dieser Krise. Steh auf. Eine Neuausrichtung. Du gehst diesmal nicht zurück, sondern dein Weg geht jetzt in diese Richtung. Sie geht dann weiter, ne? Und da ist dann auch berichtet, in wenigen Worten, was mit Ismael wird und wie die Verheißung Gottes auch für Abraham dann zustande kommt. Das sind wenige Worte. Ich möchte noch ganz kurz auf eine andere Krise zu sprechen kommen. Und zwar die von Elia. Elia, Prophet Gottes, ein vollmächtiger Mann, hatte angekündigt, es würde 3 Jahre nicht regnen. Im Namen Gottes. Und so kam es denn auch. Gott hatte ihm gesagt, geh weg, verbirg dich vor, der König Aha. König Aha und seiner Frau Isabel. Ja, der König Aha war kein guter König, so ist er beschrieben. Seine Frau Isabel war eine Baalspriesterin und die haben auch diesen Kult gefrönt, sind ihm nachgefolgt. So, und dann kam diese Dürrezeit. Und Elia war in dieser Zeit vom Erdboden verschwunden. Und nach dieser Zeit sagte Gott zu Elia, geh hin, zeige dich dem Ahab. Ich will es wieder regnen lassen. Dann geht Elia hin, macht das zu guter Letzt auch, aber erst fordert er den Ahab mit B hinten, genau, fordert er den Ahab zu einer Machtprobe heraus. Er sagt, versammle ganz Israel und alle Baalspriester und Propheten und dann wollen wir mal hier eine Opfergeschichte machen und schauen, welcher Gott denn jetzt wirklich Gott ist. So macht er das auch und diese Geschichte kennt ihr sehr wahrscheinlich und Gott stellt sich dazu und das Opfer, was Elia angerichtet hat, wird also auch vom Feuer aufgezehrt. Umfassend. So, und damit kehrt das ganze Volk Israel zu Gott zurück. Weg von den Baalsgötzen zu Gott. Und was dann passiert, ist eigentlich schrecklich. Elia lässt 850 Baalspriester und Propheten abschlachten. So, und das bleibt natürlich nicht ohne Antwort. Isabel, die Baalspriesterin und Frau des Königs Ahabs, also die Königin, droht ihm Vergeltung durch Tod an. Und dann packt dem Elia die Panik und er flieht in die Wüste. Zuerst noch mit seinem Diener und dann aber alleine. Und dann ist diese Wüstensituation wieder da. Und er gibt voll auf. Und das lesen wir dann im Kapitel 19 im ersten Buch Könige. Er ist da also in der Wüste und setzt sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe, das ist der Vers 4, und sagte, es ist genug. So nimm nun her meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Volle Resignation, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe jetzt voll Schiss. Das ist eine Situation, die ertrage ich nicht. Und er legte sich und schlief unter dem Ginsterstrauch. Und dann kommt wieder der Engel des Herrn. Also Elia ist so aus dieser vollen Kraft, aus diesem Erleben des Wirken Gottes heraus in die absolute Panik gestürzt, weil plötzlich sein Leben bedroht ist und er fliehen muss. Und das macht ihn fix und fertig, raubt ihn allen Mut, sodass er für mich, sind das so Anzeichen einer Depression und einer Erschöpfung. Der Engel sagt dann zu ihm wieder dieses, was da vorher schon bei der Hagar war, steh auf, steh auf, bleib da nicht in deiner Depression und in deiner Angst und deiner Niedergeschlagenheit. Steh auf und iss. Stärke dich. Und da steht dann auch was, geröstetes Brot und ein Krug Wasser. Und das Tolle ist, Elia isst das und trinkt das. Und was macht er? Und das ist für mich so Krise, Erschöpfung, voll am Boden sein. Das ist so bezeichnend. Er legt sich wieder hin und schläft. Der Engel hat ihm ja gesagt, steh auf. Steh auf. Das ist so für mich eigentlich erstmal die Aufforderung, mach dich auf den Patt. Iss was, stärke dich und dann geht's weiter. Und er isst und trinkt, legt sich hin und schläft. Volle Erschöpfung. Gott sieht das. Und der Engel kommt nochmal. Und sagt wieder, rührte ihn an und sprach, steh auf. Und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und das hat mich persönlich so getröstet in meiner persönlichen Krise. Genau dieses Wort. Steh auf und iss, verbunden mit dem Blick darauf. Und du darfst kraftlos sein. Du darfst eine Zeit der Ruhe haben. Du darfst schlafen. Dich körperlich und seelisch stärken. Du darfst das, auch wenn Gott dich ruft und dir sagt, steh auf. Gott ist an deiner Seite und er gibt dir das, was du brauchst. Iss und trink. Und das, was dann passiert, ist ja schon sehr bemerkenswert. Er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage. Finde ich schrecklich. Einmal was essen und 40 Tage laufen müssen. Kann man so sehen, ne? Aber es ist ja schon bemerkend, was war das für Speise? Was war das für Speise, die Gott ihm gegeben hat? Er hat sich ausgeruht, er hat geschlafen, er hat gegessen, er hat getrunken. Und das im Angesicht Gottes, mit dem ich darf hier ausruhen, aber Gott hat ihn gestärkt. In einer Art und Weise, dass er wirklich Kraft bekam, übernatürlich. Für mich ist das so ein Bild, nicht nur für das rein Physische, was wir brauchen, sondern auch die Speise Gottes ist auch immer sein Wort, dass unser Herz, unser Geist erfrischt werden. Ne? So, ich denke an Jesaja, der sagt, ne, Männer werden müde, ne? Aber die auf den Herrn harren, die werden auffahren wie junge Adler mit, ne? Und so dieses Bild, ne? Das steckt da für mich drin. Gott ist da. Es gibt Zeiten, wo wir am Boden sind, wo wir aus der Bahn geworfen werden. Aber Gott ist da und er stärkt uns. Er gibt uns das, was wir brauchen. Das dürfen wir auch nehmen. Aber dann auch sagen, okay, Herr, ich stehe jetzt auf, ich gehe. Und um diese Krise da vielleicht noch mal bis zum Abschluss zu betrachten, der Elia war ja ein Mann Gottes, der war für Gott unterwegs. Und er kommt dann nach diesen 40 Tagen zum Berg Gottes, der Horeb, und begegnet Gott. Gott spricht zu ihm. Und wieder kommt diese Frage so der Besinnung, ne? Das hatte die Hagar ja auch, beide Male eigentlich. Ne? Beim zweiten Mal hat Gott sie ja auch gesprochen, was ist dir, Hagar? Und hier sagt Gott zu Elia, was machst du hier, Elia? 40 Tage gelaufen. Ich dachte, ich soll zu dir kommen. Nee, sagt er nicht. Was machst du hier? wieder in dieser Krisenzeit diese Frage der Besinnung. Wie bist du, was ist dein Weg? Wie bist du hier hingekommen? Was ist der Grund? Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Nicht bei jeder Krise. Ne? Also wenn ich jetzt so an den Unfall denke von dem Henrik, da braucht man darüber nicht nachdenken. Aber es gibt Krisen, die haben einen Anlass, den man mal mit betrachten muss. In meiner Krise, Burnout, muss ich reflektieren. Wie bin ich denn da hingekommen, wenn ich kraftlos bin? Wo muss ich mich neu ausrichten? Was muss ich verändern? Was sagt Gott dazu? Gott hat zu mir gesagt, steh auf, iss und stärke dich. Und ich war so froh, als ich gelesen habe, dass der Elia dann erstmal sich ausgeruht hat. Halleluja. Ja, das hat zu mir, so hat Gott zu mir gesprochen in dieser Zeit, durch dieses Wort. Und ich finde das so toll, dass er diesem Elia auch wieder so die Gelegenheit gibt zur Besinnung und zur Selbstreflexion. Was ist denn passiert? Was machst du hier? Und dann kommt das, was Elia antwortet. Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir mein Leben nun zu nehmen. Herr, ich bin dein Herold, ich bin dein Ritter, ich habe für dich gestritten, ich habe für den Herrn geeifert. Mann, Christen können in Krisen geraten, weil sie für den Herrn eifern. Ehrlich, es gibt viele unter den Geschwistern, die leerlaufen, die Wege gehen, weil sie es meinen, es ist jetzt richtig und das ist jetzt für das Reich des Herrn und landen dabei auf der Schnauze. Verausgaben sich voll, geraten in Situationen, die nicht hätten sein müssen und. Elia, was machst du hier? Er hatte für Gott geeifert, aber Gott hatte ihm das nicht gesagt, dass er diese Machtprobe herbeiführen soll. Gott hat sich dazugestellt, ja. Aber das war nicht der Auftrag. Der Auftrag war, zeig dich dem Ahab, ich will es regnen lassen. Das ist ja dann auch passiert im Folgenden. Der Eifer für Gott hat mich so bewegt, ne? So als ich darüber nachgedacht habe, dass das manchmal auch in eine Krise führen kann. Auf unseren Wegen müssen wir nahe bei Gott sein und darum ringen, seinen Rat zu hören. Und dann denke ich so an den Paulus. Der hat ja auch mit 276 Menschen in einem Boot gesessen. Und die sind in Seenot geraten, wegen unvernünftiger Entscheidungen. Und er hatte schon vorher gemahnt, könnt ihr in der Apostelgeschichte 27 nachlesen, lasst uns hier überwintern. Es könnte ganz schrecklich werden. Aber nein, der Rat Gottes, des Propheten Gottes, wurde nicht beachtet. Erst später sind dann diese Leute aufgewacht und haben tatsächlich dem, was Paulus weitergeraten hat, wie sie verfahren sollten, Gehör geschenkt. Zwei oder dreimal ist davon berichtet, dass er eingreift durch Weissagung, durch Prophetie, wie das ganze Geschehen ablaufen würde. Und dann hören die Leute. Und das führt dazu, dass letztendlich die Menschen gerettet werden. Und mich hat dabei so angesprochen, der Paulus hat selbst mit in diesem Boot gesessen, in dieser Krise, war ja auch betroffen. Aber durch seine Nähe zu Gott und durch seinen Glauben war er, der wirkt so gelassen und ruhig, wenn er den Überblick hat und sagt den Menschen, was sie tun sollen. Und ich finde es in einer Krise immer gut, wenn man jemanden dabei hat, an seiner Seite, der besonnen ist, der seine Beziehung zu Gott hat und da einen Blick drauf hat auf das, was geschieht in dieser Krise und einem vielleicht auch beraten kann. Manchmal ist das Seelsorge Oder das sind seelsorgerliche Gespräche. Manchmal sind das einfach so, muss nicht tief in die Seelsorge gehen, ne? Aber dass man halt einen Ratgeber hat. Jemand an der Seite und nicht alleine ist in dieser Krise.